Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er ist der Leiter Individualisierung bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart und zwar im Nachwuchsleistungszentrum. Davor war er Techniktrainer für die Profis und Nachwuchsspieler beim 1. FC Nürnberg. Heißt, wo er auftaucht, steigt das Niveau in puncto Ballbehandlung und technischen Fertigkeiten eklatant. Denn der Umgang mit dem runden Leder ist genau sein Ding. Herzlich willkommen, Nate Weiss.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Ja, also ich muss sagen, das ist eine Ehre, auf jeden Fall mit dir jetzt zusammenzusitzen und zu sprechen, weil Im Kopf des Trainings ist eine Podcast, die ich während der Corona-Zeit auf jeden Fall öfter zugehört habe. Und das hat mich also sehr gefreut, einfach wenn wir jetzt die Möglichkeit haben können, auf jeden Fall zusammenzusitzen und über unterschiedliche Themen auch reden zu dürfen. Also vielen Dank erstmal.
Das freut mich. Herzlich willkommen. Hallo.
Ja, hallo, hallo.
Du hast am 1. Juli 2021 im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart die Individualisierung und das Techniktraining übernommen. Ja. Ich habe mal in die Pressemitteilung reingeschaut von deiner Vorstellung und da stand drin, dass du beim VfB das Potenzialtraining von der U14 bis zur U21 übernimmst. Was heißt das genau? Also wie füllst du das im Alltag ganz genau mit Leben? Was machst du beim VfB?
Ja, also was meine Aufgabe entspricht beim VfB Stuttgart, also das ist nicht nur das Potenzialtraining, es ist auch das Individualisierung, das Training, das Spiel, also wie können wir die Spiele auf ein neues Niveau bringen und das wird Potenzial, also wie wir das dann beim VfB machen, ist wir rauspicken die Potenziale des Spielers, was wir dann zusätzlich trainieren können mit dem Spieler, damit die ihre Potenziale ausschöpfen können und auch umwenden in Spielsituationen. Und dadurch haben wir dann unterschiedliche Korridore für VfB Stuttgart, wo wir dann die Spieler in der Früh auch trainieren können, zweimal in die Woche. Und es geht wirklich nur um das Potenzial des Spielers zu trainieren. Also das ist sehr individualisiert, was wir dann mit dem Spieler da auch machen. Das ist nicht nur ein Teil Mannschaftstraining, aber wirklich wir schauen, was wir da machen können, die Spieler besser zu machen und wie wir das dann organisatorisch aufbauen, damit wir wirklich rein detailliert in die Potenzial des Spielers gehen können, weil das Nummer eins Thema ist, die Spieler besser zu machen und auf ein Niveau zu bringen, wo sie können sich präsentieren für die erste Mannschaft. Und dadurch, also ich bin mehr oder weniger in dem Übergangsbereich tätig von U17 hoch bis zum Lizenz. Ein bisschen weniger mit Lizenz, also wir reden dann von der jüngeren Spieler. Aber ich bin froh für die Aufgabe, die ich beim VfB Stuttgart habe, weil der NLZ-Direktor Thomas Krücken hat eine Vision, wie er das Leistungszentrum sehen könnte. Und der hat mich durchaus überzeugt von seinem Weg. Und ich glaube, das ist echt cool, was wir beim VfB Stuttgart haben. Wir haben sehr viele neue Leute im Haus und auch die Trainer, die vorher waren, die sind alle also sehr motiviert und die sind sehr schlau, was das Thema einfach ihre Vision vom Fußball angeht. Und dadurch, ich glaube, wir würden dann auf jeden Fall was Cooles da entwickeln bei VfB Stuttgart und man wird auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Jahren das Frucht sehen von das, was wir beim VfB machen.
Jetzt hast du uns aber heiß und neugierig gemacht. Die Vision des VfB, wie sieht die aus?
Ja, also das ist eigentlich genau das, für das, was ich stehe und für das, was ich interessant finde. Und das ist genau der Grund, warum ich bin motiviert im Fußball. Ich habe Motivation, im Fußball zu arbeiten. Also wir reden von einfach nur das Thema, Spieler Profi zu machen, weil das ist eigentlich genau der Grund, warum ein NLZ überhaupt existiert. Also wir reden in Deutschland die ganze Zeit von DFB Nachwuchsleistungszentrum, Bundesliga Nachwuchsleistungszentrum und wir reden von Ergebnissen und wie viele Mannschaften schaffen das in einer Meisterschaftsrunde. Aber letztendlich die NLZ ist nur da, Profispieler zu entwickeln und herzustellen für die erste Mannschaft, damit die erste Mannschaft überleben könnte und nicht überleben, aber ja, also dass wir wollen die erste Mannschaft fordern. Und wenn man wirklich ganz ehrlich ist und man betrachtet die ganze Situation, alles, dass wir arbeiten, jede Stelle, die im NLZ da tätig ist, das ist nur da angedacht, Spieler Profis zu machen. Und das war immer ein Gefühl, weil ich durch meine Erfahrung von vielen Ländern und auch von in Deutschland das Gefühl gehabt habe, wo viele NLZs, die machen das wirklich, so kleine Mannschaften zusammenzustellen und dann auch, das ist wirklich eine Akademie, wo man sich freut über die Ergebnisse natürlich, aber das steht mehr in den Vordergrund, die Außendarstellung. Und da habe ich dann gesehen beim VfB Stuttgart, mindestens mit Thomas Krücken, ist es wirklich so, wir tun alles nur mit dem einzigen Ziel, Spieler Profis zu machen. Alles anders ist scheißegal. Und hinter dieses Geschichte könnte stehen. Und dadurch finde ich dann auf jeden Fall ganz interessant. Also das ist nicht wie in jeder andere NHL in Deutschland. Und ich glaube, in der Zukunft wird man es auch von außen sehen, was ich meine. Aber momentan, wir sind wirklich in einer Entwicklungsphase. Und das entspricht viele Arbeit.
Ist auf jeden Fall interessant, weil der VfB ja schon seit Jahrzehnten eigentlich richtig gute Nachwuchsarbeit macht.
Ja.
Und trotzdem war ja auch wie in anderen NLZs, wie du es angedeutet hast, eigentlich auch immer der Fokus darauf, ja komm, wir wollen deutscher A-Jugendmeister werden, wir wollen deutscher B-Jugendmeister werden und so weiter. Also das ist jetzt bei euch ja dramatisch anders. Und das ist schon ganz cool. Und das hat dich dann also auch überzeugt, zum VfB zu kommen.
Ja, also Ergebnisdruck ist immer da. Also wenn man über Fußball spricht, also Ergebnisse sind immer natürlich in der Vordergrund. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Und auch vor allem, also ich glaube, dass Spieler entwickeln sich einfacher in einer Mannschaft, der gewinnt und der erfolgreich ist, da eine Mannschaft, der jedes Spiel verliert. Aber man könnte einfach die Betrachtung so sehen, ja, also dass die Mannschaft gut spielt, dass die Mannschaft Spiele gewinnt, aber wir sind trotzdem nicht zufrieden, weil dadurch, trotzdem, dass die Mannschaft dann sehr gut und erfolgreich ist, das bedeutet nicht, dass da in dieses Mannschaft steckt eine Spieler mit einer herausragenden Qualität, dass wir können ihm für 10 Millionen Euro verkaufen. Und das ist, was ich interessant finde beim Stuttgart und beim Thomas Krücken und wie wir das da alles machen. Also das ist wirklich nur ausgerichtet, was können wir daraus machen, damit wir Marktwert generieren können und herausragende Spieler zu entwickeln. Und ich finde das auch interessant, weil die Spieler sind noch mehr interessiert, sowas zu haben, weil die Spieler letztendlich wollen auch ihre Ziele erreichen. Klar ist ein Mannschaftsziel wichtig. Da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Aber letztendlich, ich finde die Vision und der Ansatz wirklich nur durchaus, wir sind mehr froh, wenn eine Spieler ein Debüt für die Lizenzmannschaft macht, statt einfach ein Ziel gegen Bayern. Ja, weil für uns das ist unser Ziel. Und ich finde, das spürt man schon, dass die Trainer das auch sehen. Und dadurch, wie ich gesagt habe, das ist dann ganz interessant, mit den Leuten auch jeden Tag zusammenzuarbeiten und gemeinsam an dieses Ziel arbeiten zu können, Profispieler zu entwickeln. Und deswegen, ich bin einfach überzeugt, dass man die Ergebnisse in den nächsten paar Jahren sehen können.
Über deine Arbeit beim VfB Stuttgart reden wir gleich weiter, wollen dich aber erstmal persönlich kennenlernen. Wer bist du, wo du herkommst? Und da fangen wir natürlich an, erstmal bei deiner Geburt. Du bist US-Amerikaner, geboren in Brooklyn, New York. Deshalb die erste Frage mit USA-Bezug. Was aus Brooklyn kommt dir in Stuttgart bekannt vor?
Ja, also das sind schon ein paar Reisen und ein paar Länder und ein paar Jobs und ein paar Erfahrungen dazwischen. Ja. Ich war in New York geboren, aber tatsächlich in Florida aufgewachsen. Und als ich in Florida aufgewachsen war, war ich dann natürlich fasziniert mit Fußball, weil da in Florida hast du dann sehr viele sehr viele Leute aus unterschiedlichen Ländern, also aus Portugal, aus Brasilien, aus Kolumbien. Und man ist dann schon reingeworfen in dieses Kulturthema, was Fußball angeht. Und dadurch war ich einfach, ich kann nicht erklären, warum, aber ich war immer fasziniert mit Fußball und ich habe immer diese Liebe von Fußball gefunden. Und man kann so sagen, also dieses Südamerikanisch oder Latin Salz war immer auf dem Pommes, das, was meine Fußballleben angeht. Und das hat mich wirklich betreibt, noch mehr zu trainieren. Ich war so wie jeder Junge Fußball verrückt. Aber natürlich, ja, vor ich in VfB Stuttgart war schon viele andere Länder in Europa. Also ich weiß nicht, soll ich dann komplett die durcherzählen? Also ich glaube, die sind interessant. Aber
machen wir gleich, denn dann habe ich noch eine kleine Anschlussfrage. Also du sagst, klar, du bist in Florida aufgewachsen. Bist du dann also eher, wenn du auch von Brasilianern irgendwie früh beeinflusst wurdest, was das Fußballspiel betrifft, bist du dann mehr der Beachboy als so der Brooklyn, New York, der coole, der Gangster?
Das würde ich mich so beschreiben, aber mehr zum Beispiel der Junge, der einfach mit dem Brasilianer und den Haitians und den Jamaicans auf dem Fußballplatz geblieben ist, von Tag bis Abend. Also das war meine Kultur, die ich gehabt habe, wenn ich jung war, und das war die Fußballkultur, die mich empfangen hat.
aber logisch wäre doch eigentlich gewesen, als US-Boy, wenn du Basketball spielst, Baseball, ja, Hockey und so weiter, hat dich das nie so richtig infiziert wie der Fußball?
Nee, also das ist auch ein Grund, warum man sagt, dass Fußball so ein herausragender Sport ist. Also das hat irgendwie eine Kraft, der zieht jemand mit. Und man kann es einfach nicht erklären. Wenn man Fußball verrückt ist, man kann es einfach nicht erklären. Das ist so wie eine Krankheit, wo man nie genug haben könnte, selbst wenn man sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Ah, scheiße, heute ist Champions League, schauen wir mal einfach an. Also das können wir auch nicht erklären. Ich glaube, jeder Mann, der einfach nach der Arbeit nach Hause kommt und Fußball anschaut, das kann seine Frau auch nicht erklären. Ja, also das ist eine Kraft, dass dieses Sport hat. Und das hat mich dann wirklich mitgenommen, selbst in Florida. Und das ist einfach lustig.
Also deine Droge, Fußball ist deine Droge.
Ja, also das ist schon eine Droge. Ich glaube, das ist genau das Gleiche bei dir und bei vielen, die in Fußball was zu tun haben.
Absolut. Du bist aber Jahrgang 1987, das heißt, du könntest eigentlich noch selbst mitkicken und zaubern auf ziemlich hohem Niveau, immer noch ein gefragter Spieler sein. Warum kickst du selbst nicht mehr?
Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Komischerweise, und das ist auch schon lustig, ich weiß nicht, ob ein paar Leute von Nürnberg das auch hören würde, aber ich habe vor 2 Jahren habe ich fast jede Trainingseinheit mitgemacht beim Profis, beim SFC Nürnberg, weil wir dann ein paar Verletzungen Pech gehabt haben. Also ich bin fit genug, dass ich auch noch spielen kann. Die Frage ist, ob ich dann auch das Niveau habe. Aber zurück zu deiner Frage. Also ich habe relativ früh gewusst in meinem Leben, dass das wird nichts mit dieses Millionen Marktwert Fußball-Profi-Karriere. Und ich habe entschieden, okay, also ich bin ordentlich als Fußballer. Also ich würde nicht sagen, dass ich dann ein Weltstar werden, aber ich bin ordentlich und dadurch war meine Überlegung, okay, ich habe dann schon viel Erfahrung im Trainerbereich, weil ich habe dann schon auch viel Camps gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ein Talent, mit jungen Leuten zu arbeiten und so. Ich mache dann so, ich versuche dann jedes Jahr ein neues Land zu finden, wo ich dann spielen könnte. Und ich würde versuchen dann auch Jugenderfahrung als Trainer auch zu sammeln in jedem Verein, da wo ich bin. Das war einfach nur eine lustige Gedanke, was ich dann gehabt habe. Dann, ich war dann plötzlich nach der College in North Carolina, war ich dann in Spanien. Und es hat sich dann einfach schon weiterentwickelt und ich bin dann immer durchgegangen. Und wie gesagt, also das ist dann zu einem Punkt gekommen, wo man sagt, entweder ich gebe Gas und ich versuche dann dieses Profi-Niveau zu erreichen oder ich gehe einfach in den Bereich da, wo ich glaube, dass ich die meisten Talente habe und ich bin noch jung genug und dann kannst du einfach dann auch eine Karriere starten. Ja, aber natürlich habe ich Lust auch manchmal mitzuspielen, aber du kannst das nicht machen, weil mit einer Kreuzbänder ist es dann schwer, auf dem Platz zu stehen und Spiele zu trainieren.
Und trotzdem hattest du eine Profikarriere mit spannenden Ländern. Das erste hast du gerade schon angesprochen. In Europa, du hast Serbien, Irland, Lettland, Schweden noch als Stationen.
Ja.
Wo würdest du sagen, wenn du jetzt rückblickend an deine eigene Profikarriere in diesen Ländern oder in allen Ländern, in denen du überhaupt gearbeitet hast, warst, was ist so das Interessanteste, das Außergewöhnlichste gewesen in deiner Zeit selbst als Profi?
Ich glaube, das ist schon auch eine gute Frage. Also man kann dann viele Sachen rausnehmen aus den unterschiedlichen Ländern, wo ich war. Ich würde sagen, also der Land außerhalb, natürlich USA oder Deutschland, das hat mich einfach noch mehr ausgeprägt oder eingeprägt oder was das Thema einfach Individualtraining und Trainerarbeit angeht. Das war in Schweden. Da war ich dann auch als Spieler tätig und als Trainer im Jugendbereich tätig und da habe ich hospitiert beziehungsweise auch gearbeitet mit einem Trainer von Jönköping Södra. Die waren damals in der Superettan und komischerweise war der Trainer da, der heißt Lasse Eriksson, der war U21 schwedische Nationalmannschaftstrainer und der hat dieses Thema Individualtraining schon durchgeführt mit der Mannschaft und ich fand das irgendwie spannend, wie man so wie in American Football nur die unterschiedlichen Positionen trainiert. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Und das war auch die erste Mal, wo ich begegnet war mit dem Thema einfach Stürmertraining und was interessant war, eine kleine Junge war aus der U17 da, der heißt Branimir Hrgota, der jetzt beim Greuther Fürth Kapitän ist. Und der war 17 Jahre alt und ich habe gesehen, wie sie mit ihm dann auch gearbeitet habe. Und ich bin dann wieder zurück zum Sweden gegangen, 2 Jahre später, und spielte in einem Allsvenskan. Also das allererste Top-Liga. Und das war für mich schon, puh, also das ist ein sehr interessanter Weg und eine sehr interessante Art und Weise, Spiele zu trainieren. Und das war dahin, ich glaube, das war so ungefähr 2008, wo ich das erstmal gesehen habe. Und seit 2008, ich war dann fest überzeugt, boah, das war cool. Und ich glaube, das ist der nächste Weg. Und ich will mich dann einfach versuchen, weiterzubilden in dieses Bereich. Und komischerweise bin ich einfach Leiter Individualisierung in der Bundesliga. Also das Kreis schließt sich ein bisschen.
Ja, waren da auch irgendwie spezielle Übungen dabei, die du seitdem in Schweden nicht mehr aus dem Kopf bekommen hast? Oder war es einfach eben die Art und Weise, dass man Stürmertraining macht und eben so Gruppentraining mit Einzelnen?
Man muss auch du musst dir überlegen, also das ist 2008, ja, also in der Zeit waren wir noch nie so weit, dass wir einfach 4 gegen 4 plus 3 spielen, also mit neutral, jetzt ist es ein Spiel, der Guardiola implementiert hat, also wie Fußball sich weiterentwickelt hat seit 2008, ist Wahnsinn, also wir waren gar nicht auf dieses Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir alles innovativ machen, und in der Zeitpunkt jemanden zu sehen oder einen Verein zu sehen oder einen Trainer zu sehen, der wirklich alles übergeordnet hat, und ich habe gar keine Erfahrung damit vorher gesammelt. Das war für mich nur gefühlt wie ein NFL-Football-Team, ja, wo du hast Training für den Wide Receiver, du hast Training für den Quarterback, du hast Training für den Linebackers und immer einen Trainer, der für unterschiedliche Positionen das macht. Und die haben es so gemacht, dass die haben einen Trainer für Flanken, dass die nur Flanken aus der Position trainiert haben. Und haben sie nur einen Trainer für Stürmer, dass sie die richtige Laufbewegung machen, dass sie die richtige Technik haben beim Ballannahme, Mitnahme und sowas. Und das war einfach für mich interessant. Und ich habe gedacht, boah, also man kann das dann schon wirklich sehr viel weiterentwickeln. Und das habe ich dann natürlich auf meinem Computer alles gespeichert und alles in meinem internal Computer auch gespeichert. Und ich fand, das war ein interessanter Weg, Spielerqualität und Marktwert von Spielern zu entwickeln, weil wir dann weggelöst sind, wir sind losgelöst dann von diesem Thema einfach Mannschaftstraining. Das ist wirklich nur rein in dieses Thema, die Qualität, die man vor sich hat, besser zu machen, nicht der Mannschaft besser zu machen. Und dieses Ansatz, das hat mich einfach viel Energie gebracht und da habe ich dann noch mehr Interesse, das weiter auszuüben, kann man so sagen.
Das ist auf jeden Fall interessant, weil ja manche Trainer auch heutzutage ganz bewusst sagen, ja, es bringt aber nichts, wenn ich die ganze Woche individuell trainiere und soll dann am Wochenende als Mannschaft funktionieren. Ja. Deshalb würde mich interessieren, wie war da das Verhältnis? Kannst du dich daran erinnern, wie viel, vielleicht Prozent der Trainingswoche haben die Individualtraining gemacht und wie viel Prozent war Mannschaftstraining?
Ja, also ich kann nicht so viel sprechen von ihrem Inhalt, was dann Mannschaftstraining war und Individualtraining. Es war wirklich nur der Einsatz, was ich dann gesehen habe. Und dadurch, wenn wir können dann reden, mehr über dieses Thema Individual- und Mannschaftstraining. Wir können dann ein bisschen Fast-Forward machen. Und da sind wir beim SFC Nürnberg. Und Michael Kölner hat dann zum Beispiel auch Positionstraining eingeführt mit seiner Mannschaft. Das war dann 2017. Das war auch nicht so, dass das heißes Thema war. Jetzt ist das Gefühl, dass jede Mannschaft oder jede NLZ auch positionsspezifisches Training macht. Aber das war einfach nur das Gefühl, damals waren wir auch zweite Liga, das war Gefühl einfach, okay, wir müssen einfach die Qualität des Spielers verbessern, weil als Mannschaft, du kannst nicht die Ziele erreichen mit den Spielern, die du hast, weil das ist so wie Schach, ja, also du kannst, wenn du einfach nur Pawns hast und kein Königin, es ist dann sehr schwer, der Gegner unter Druck zu setzen. Das heißt, dass du musst versuchen, die Spiele weiter zu entwickeln, dass die noch variabel dann für dich dann auch spielen könnte. Und das war das Ziel beim SFC Nürnberg. Natürlich ist es schwierig, Mannschaftstaktik zu trainieren, aber wir reden wirklich nur aus dem Thema, die Spieler besser zu machen. Und da kannst du das noch mehr beschleunigen, wenn du arbeitest nur aus der Position heraus, meiner Meinung nach.
Heißt, wie viel individuelles Training habt ihr bei Michael Kölner gemacht? Also wie sah da, kannst du das einschätzen, wie sah da der prozentuale Anteil aus zwischen Mannschaftstraining in der Woche und individuellem Training?
Also wo wir in zweiter Liga waren, also das war die Aufstiegsjahr. Das war richtig cool, weil wir haben dann auch aber eine Kultur im Winkel innerhalb der Truppe, wo das geht, ne, wirklich um das Kultur. Und das Kultur war, wir wollen alle besser werden. Und jeder wollte einfach nur seine Marktwert höher machen. Und du kannst es nur machen, wenn du solide aus deiner Position spielst und mit unterschiedlicher Technik, Ausführung und so weiter und so fort. Und da haben wir es so gemacht, dass wir haben dreimal die Woche Individualtraining geführt mit Spielern aus unterschiedlichen Positionen. Und das war vor dem Training. Und dann haben wir Mannschaftstraining, der auch ausgerichtet war, aus diesem Grund, ja, die Spieler entwickeln aus ihren Positionen, weil immer die Schwerpunkte, ja, also wie man das Training einfach an sich selbst steuert. Und dann nach dem Training haben wir auch Individualtraining gemacht. Das war wirklich nur ausgerichtet an das Thema, die Spieler besser zu machen. Und da hat man auch gesehen, die Spieler waren auch heiß darauf, weil welche Spieler will es nicht seine eigene Marktwerte erhöhen? Ja, und das ist dann eigentlich das Ziel. Und ich glaube, du nimmst dann auch die Spiele im Boot und dann ist auch ein bisschen intrinsische Motivation, was das Thema einfach Mannschaftstraining angeht.
Ja, den Marktwert, den du angesprochen hast, den die Spieler in Nürnberg selbst nach oben schrauben wollten. Hast du vorher gesagt, dass du mutmaßlich als Fußballprofi keinen Millionen-Marktwert haben wirst für deine Profikarriere? Ja. Als du das realisiert hast, kann ich mir vorstellen, das war nicht so ein leichter Punkt, oder? Warst du da traurig, enttäuscht, dass du merkst, okay, ja, ich kann vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen, aber ich werde nie den ganz großen Millionen-Marktwert haben?
Ich weiß nicht, ich glaube, das war in College habe ich dann mitgespielt und ich habe gewusst, okay, ich bin gut, aber ich weiß nicht, habe ich diese Möglichkeit, dann wirklich hochzugehen. Und aber die erste Mal, ich war in Spanien, habe ich dann für die Fahrmannschaft von Udi Arenal gespielt, nicht von AC de Mallorca gespielt, das heißt Udi Arenal. Das ist lustig, weil es an Ballermann.
El Arenal, also, jawohl.
Das war klar, dass ich in Deutschland landen würde. Ja, also das ist meine erste Station in Europa, war in Mallorca, vor allem beim Ballermann.
Im Bierkönig.
Nee, aber das war so, also ich war damals 18, bin ich dann nach Spanien gekommen und ich habe dann auch mit dem zweiten Mannschaft dann auch da trainiert und dann auch beim Profis immer Training zugeschaut als 18-Jähriger. Und dann möchtest du einfach, dass irgendwas fehlt. Also die haben irgendwas, die du nicht haben wirst. Und
was war das?
Ja, also das war aber nicht so, wo ich da mit 18 Jahren alt gesagt habe, nein, das geht gar nicht. Aber innerlich weißt du schon. Ja, innerlich weißt du schon, dass es nicht geht und jeder weiß genau, was ich meine. Und auch die Spieler, die sagen, ich werde Profi, die wissen irgendwie innerlich, unterbewusst, vielleicht reicht es nicht. Und das war für mich schon, dass die Stimme hat angefangen, ganz, ganz tief in meinem Bauch mir zu erzählen, ich glaube, das wird nichts, Junge. Und natürlich war ich auch sehr interessiert, was das Thema einfach Training angeht, weil ich habe Fußballcamps gemacht, als ich jung war und das hat mich auch begeistert und dadurch, das hat meine Begeisterung von Fußball nicht weggenommen, ja. Aber natürlich unterbewusst fangst du an, unterschiedliche Dinge zu studieren und dich für andere Sachen zu interessieren, weil ich glaube schon, dass dieses unterbewusste Teufel, der im Bauch liegt, der fängt an, dir das Geschickte zu erzählen, dass du nicht gut genug bist. Irgendwann fangst du an, ihn zu glauben. Ja? Aber
das ist der Fehler. Dem darf man nicht glauben, sondern muss weitermachen, oder?
Ja, aber dann, es war auch, bis es dann zum Punkt gekommen ist, weil ich weiß, ich habe das Doppelrolle immer gemacht. Also ich war in Spanien, habe ich dann für die Fahrmannschaft gespielt und dann habe ich nebenbei unterstützt bei der U12, weil das hat mir Spaß gemacht und ich war gut. Ich habe mit 14 Jahren alt gemerkt, dass ich irgendwie mit jungen Spielern gut umgehen kann beim Fußballcamps in Florida und so. Es hat Spaß gemacht, ich war gut und dadurch wollte ich das immer machen, weil das war auch eine gute Geldquelle, ja. Weil wenn ein ganz junger Spieler ist, wir reden von 2006 jetzt, ja, also ein Jugendspieler in einem Internat kriegt nicht so viel Kohle wie heutzutage. Ja, man muss auch finden, wie man Geld verdient. Und das war auch mein erster Gedanke, das nebenbei zu machen als Teilzeitjob oder so, wo sie zahlen ein bisschen Geld auf die Seite. Und das habe ich dann immer gemacht. Und und wie gesagt, also irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du dich mehr freust auf Training mit dem Kinder als Training für dich selbst. Und da war der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich glaube jetzt, ich muss mich auf das Thema Trainerkarriere auch fokussieren. Und und dann bin ich einfach nach Deutschland gegangen und ich habe gesagt, okay, ich gehe all in und ich würde alles dafür tun, irgendwie meine Fuß zu fassen in deutscher Fußball. Das war entweder Deutschland oder Holland. Ich habe mich entschieden für Deutschland. Weil meine Vorstellung von deutschen Leuten aus meiner Zeit in Ballermann war schon überragend.
Dann kommt jetzt die entscheidende Frage. Und das Interview wird abgebrochen, wenn du diese Frage nicht beantwortest. Als ehemaliger Spieler von RCD Mallorca. Ja. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?
Mama Lauda, ja. Natürlich ja! Mama Lauda, ja. Also, ich musste nur kurz überlegen, weil du hast mich auf den falschen Fuß erwischt. Ich habe das wirklich noch nie, mir wurde das noch nie gefragt. Aber was interessant ist, ich könnte damals kein Deutsch, aber ich könnte fast alle Jams aus Megapark wie heißt
Bierkönig?
Das? Ja, Megapark, oder?
Und Bierkönig
direkt
noch?
Auf, ja. Ja, aber ich könnte alle Lieder singen und ich könnte auch alle Schlager auch auswendig.
Und hier kommt der Beweis, dass die Antwort von Nate Weiss, Mama Lauda, richtig ist.
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda.
Dann können wir weitermachen, da du jetzt weißt, wie die Mutter von Niki Lauda heißt. Sehr gut, ja, wunderbar. Ja, dann nach Deutschland ohne Deutsch zu können, richtig?
Ja. Und da ist diese Geschichte, also ich muss sagen, ich habe deine Podcast sehr oft gehört während der Corona-Zeit, habe ich vorher erwähnt, ja. Und ich finde das einfach sensationell, wie Leute einfach Informationen nehmen können von Leuten, die einfach ihre Erfahrung gesammelt haben und dann weiter auf ihren Weg umsetzen, damit es uns hilft. Und ich weiß, ich habe dann sehr viele Podcasts gehört und ich habe schon Sachen mitgenommen, wo ich sage, oh, das hat mich dann auch weitergeholfen. Und dadurch, wenn wir reden von meinem Start in Deutschland, ich möchte auf jeden Fall die Wahrheit sagen und auch erklären, wie ich dann zu dem Punkt gekommen bin, weil ich glaube, das kann Jugendtrainer oder engagierte Trainer auf jeden Fall Mehrwert geben und ihnen vielleicht motivieren. Und dadurch, also das ist für mich das coolste Teil, wie wir auf jeden Fall besprechen können. Ganz ehrlich, ja.
Ja.
Ich bin nach Deutschland gekommen ohne deutsche Kenntnis, ja, also mit gar nichts. Mir wurde es bewusst, ich muss dann auch auf jeden Fall Deutsch lernen. Ich muss die Lizenzen machen. Habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Habe ich dann angefangen beim Sillingen Porten in der Landesliga. Also die waren, habe ich vorher ein bisschen gespielt. Als ich noch gespielt habe, habe ich dann Deutsch gelernt. Das war sehr schwierig. Habe ich dann auch in der Zwischenzeit nur versucht, einfach nebenbei irgendwas zu arbeiten, damit ich meine Zeit einfach funktionieren könnte, weil ich musste wirklich sehr, sehr schnell Deutsch lernen, sonst das wird alles nichts. Also ich habe wirklich jede Sekunde zum Deutsch einfach gebracht und ohne Deutschsprachschule gar nichts. Ich habe aber angefangen beim Sillingen Porten, die waren Landesliga, habe ich angefangen als Co-Trainer und Spieler. In der Zwischenzeit habe ich dann auch gesagt, okay, ich muss die Lizenzen machen. Ich könnte aber kein Deutsch. Schwierig. Ich bin aber zum Österlehrgang gegangen, hat alles gepasst, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Ahnung von Fußball durch die ganze Reise und so weiter und so fort. Aber ich habe kein einziges Wort verstanden. Also nichts, gar nichts. Weiterhin auf Deutsch drangegangen. Also ich glaube, der zweite Lehrgang habe ich dann ein bisschen besser Deutsch gehabt. Und der dritte Lehrgang war das Allerentscheidendste. Also das war nach 2 Jahren habe ich dann jetzt endlich genug Punkte geschafft, dann nächste Stufe von der Lizenz zu machen und war alles schön und gut. Jetzt fange ich an, einfach zu versuchen, einen Job zu finden in Deutschland. Ja, also ich war beim Sillingen Porten als Co-Trainer und Spieler, wollte ich einfach meine Fuß fassen in dieses deutsche Fußballkultur, wusste ich nicht, wie ich das machen könnte. Da habe ich mich ein bisschen recherchiert. Da gab es dieses Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg. Das war eine DFB-Elite-Schule des Fußballs. Das war 10 Minuten von meiner Wohnung da, wo ich gewohnt habe. Und ich kannte niemanden. Ich bin einfach ein Co-Trainer aus einer Landesliga für eine zweite Mannschaft. Ja. Und ich bin einfach da reingegangen und habe ich einfach gefragt, könnte ich euch aushelfen? Das war mein Anfang. Und seit dem Zeitpunkt ist alles einfach ein bisschen hochgegangen, weil ich habe meinen Fuß in der Tür gehabt und ich habe das nicht rausgelassen. Ich habe für die Fußballschule für 6 Monate lang jeden Tag kostenlos gearbeitet. Ich habe keinen Cent verdient. Und ich habe das nur gemacht, weil ich wusste, dass alle Bundesligisten, NLZ-Leiter und so weiter und so fort, die sind auf jeden Fall da. Die kommen einfach zum Training, die unterhalten sich vor dem Training. Und war mein Einsatz, einfach die Leute kennenzulernen und zu zeigen, dass ich was drauf habe und dass ich wirklich als Trainer gut arbeiten kann in dieses Thema Individualtrainer, Techniktrainer und so weiter und so fort. Normalerweise, man hat eine Gruppe zweimal in die Woche. Ich war aber jeden Tag da und ich habe keinen Cent verdient für 6 Monate. Und was interessant ist, und das schließt der Kreis nochmal, ich habe dann natürlich Leute da kennengelernt und ich habe nicht gemeint, dass ich ihre Arsch gekriegt habe. Es war einfach nur so, wie kann ich mich als Trainer beweisen? Und ich habe das einfach nur so gemacht, dass die mich sehen können. Und dadurch habe ich dann auch zum Beispiel einen Michael Kölner kennengelernt. Der war U17-Trainer beim Greuther Fürth. Und durch die Bertolt Brecht Schule haben wir einen kennengelernt, hat gesehen, wie ich gearbeitet habe. Und dann hat er das in seinem Kopf gehabt. Und dann 6 Jahre später sind wir ein Verein beim 1. FC Nürnberg. Aber das ist nicht, was ich gemeint habe. So, was ich meinte, ist, dass ich kenne viele junge Trainer, die einfach jetzt durchkommen. Und die wollen einfach alles so schnell wie möglich reinkommen in ein NLZ und alles dadurch machen, hier in ein NLZ zu kommen. Was ich dadurch sagen wollte, wenn du eine Trainer bist, genau das Gleiche wie ein Spieler. Du musst einfach nur beweisen, dass du einfach Qualität abliefern kannst und du musst einfach die richtigen Leute zeigen, was du machen kannst. Und ich glaube, das ist nicht jemand zu schaden, ganz tief und unten anzufangen, ein bisschen Stabilität aufzubauen und deine Qualität auch zu zeigen. Und ich glaube, das ist, was bei uns in jüngeren Generationen ein bisschen fehlt von den Trainern, die einfach hochkommen. Die wollen einfach sofort auf ein Top-Niveau arbeiten, ohne diese Basis da zu haben und ohne diese Basis erstmal aufzubauen oder mindestens erstmal zu zeigen, was sie da drauf haben. Und also ich wollte diese Plattform einfach nehmen, nur Leute zu sagen, also das ist auf jeden Fall möglich, ihren Traum zu erreichen, aber das ist wirklich nur wichtig, einfach durch jede Tür zu gehen, einfach zu versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Nicht einfach nur Bewerbungen schreiben, das machen. Zeig einfach, was du drauf hast. Und dann wirst du deinen Weg finden, ob das Cheftrainer in der ersten Bundesliga ist oder Cheftrainer in der U15-Bundesliga. Das geht wirklich nur, wir sagen, die Spieler, die sollen auch zielstrebig arbeiten und fokussiert sein. Das ist genau das Gleiche mit dem Trainer. Wenn du eine Chance hast, nimm das einfach. Mach so viele Training an wie möglich.
Ja, man sieht halt die Positivbeispiele, wie Julian Nagelsmann, der mit 28 Bundesliga-Trainer war. Da wollen natürlich dann auch die 14-, 15-jährigen Trainer, die jetzt vielleicht dann schon eine F- oder eine E-Jugendmannschaft haben, auch hin. Aber deshalb ist wichtig, dass du es sagst, ja, dass man unbedingt auf der Basis arbeiten sollte, dass man da so viel Erfahrung als Trainer wie möglich sammeln sollte. Eigentlich auch egal auf welchem Niveau, weil jede Mannschaft, die du trainierst, die bringt dich weiter, die macht dich als Trainer besser.
Und das was ich habe vergessen zu sagen, also nachdem dass ich bei der Better Back Schule war, bin ich nicht einfach sofort in ein NLZ gekommen als Trainer. Nach dem Zeit beim Greuther Fürth war ich dann in einem Verein, die heißen Greuther Quelle Fürth. Und da habe ich die U18 trainiert. Das heißt, die waren in der Bezirksoberliga, aber ich würde sagen, das war für mich der allerbeste Jahr, die ich als Trainer in meinem ganzen Leben gehabt habe, weil das war ein Jahr, wo ich konnte Fehler machen, ich konnte wirklich machen, was ich will, alles versuchen, alles innovativ machen und niemand fragt nach, was machst du mit den Jungs? Es war einfach so, also wir sind froh, dass wir jemanden, einen Trainer überhaupt haben für die Jungs. Und das ist zum nächsten Punkt, was ich da sagen wollte, also ich glaube, das ist ganz wichtig für junge Trainer, einfach auch experimentieren zu können, Fehler zu machen, nicht einfach gleich zu starten und Perfektionismus zu haben. Das geht wirklich nur über ihren eigenen Stil zu verstehen und zu verkörpern und viele auch machen zu können. Aber ich musste das einfach nur ergänzen, weil ich will nicht, dass falsch interpretiert wird.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ist vor allem ein schöner Schlusspunkt, denn der erste Teil von Im Kopf des Trainers ist wie im Flug vergangen. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Nate Weiss, dass wir dir bis hierhin schon mal in den Kopf des Trainers schauen durften. Wir freuen uns sehr auf Teil 2 mit dir. Danke, Nate.
Danke. Bis dann.
Ciao. Ciao.